Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 22. März. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen als erstes gleich über eine ganz besondere Riesenmaschine, die diese Woche in Castrop-Rauxel im Einsatz war. Und dann habe ich noch ein Gute-Laune-Thema für euch mitgebracht. Wir müssen hier im Podcast ja ganz oft über traurige, schwierige, komplizierte Themen sprechen. Aber heute haben wir einfach mal ein Thema für die Gute-Laune dabei. Aber bevor wir dazu kommen, gibt's wie immer die Kurznachrichten. Neue Fahrbahn. Der Altstadtring ist wirklich nicht in einem guten Zustand. Viele Menschen haben sich immer wieder über die etlichen Schlaglöcher auf der Straße beschwert. Jetzt wurde zumindest an den schlimmsten Stellen etwas gemacht. Straßen-NRW hat in dieser Woche an einigen Stellen den Asphalt abgemacht und dann neuen Heißasphalt draufgelegt. Der Altstadtring, der soll aber noch komplett umgebaut werden, aber bis es soweit ist, dauert es wirklich noch. Bisher steht noch kein Datum fest. Ungewisse Zukunft. Der Pflegedienst Turmalin hat Insolvenz angemeldet. 410 Menschen werden von dem Pflegedienst bisher versorgt. Gründer Karl Liebig musste jetzt die Notbremse ziehen. Laut Karl Liebig haben die Geldprobleme mehrere Gründe. Kranken- und Pflegekassen bezahlen ihre Rechnungen wohl nicht und die Löhne sind in letzter Zeit stark gestiegen. Wie es weitergeht und ob der Pflegedienst Turmalin nochmal die Kurve kriegt, das ist noch nicht klar. Jetzt kümmert sich erstmal der Insolvenzverwalter um das Unternehmen. Nachmieter gefunden. Hendrich Strümpfe und mehr am Biesenkamp 8 in der Altstadt schließt Ende März. Die ersten, die haben sich dann schon Sorgen gemacht um den Biesenkamp, aber es wurde ziemlich schnell eine Nachfolge gefunden. Schon im April eröffnet der Hof Menken ein Bauernlädchen. In dem soll es dann zum Beispiel Spargeln oder Erdbeeren geben. Erstmal ist der Laden als ein Pop-up-Store gedacht. Aber wenn es gut läuft, möchte der Hof Menken auch länger bleiben. Am Mittwoch wollte ich ganz normal zur Arbeit gehen und dafür wie fast immer über den Bahnübergang am Bahnhof Süd gehen. Da bin ich aber direkt in Sperrung gelaufen. Wir haben darüber in der vergangenen Woche schon gesprochen. Die drei Bahnübergänge hier in Castrop-Rauxel, die sind für Autos gesperrt. Für Fußgänger aber nicht. Zumindest eigentlich nicht. Aber am Mittwoch waren sie selbst für Fußgänger gesperrt. Denn auf den Gleisen, da war ein Spezialzug, eine Spezialmaschine unterwegs. Ein 700 Meter langes, ja man kann es eigentlich nicht anders sagen, Ungetüm. Und als ich dann da so außen rum lief, durfte ich mir diese Maschine dann auch noch angucken. Und das war wirklich, wirklich cool. Aber ich war nicht die Einzige, die sich diese Maschine angeguckt hat. Mein Kollege Tobias Weckenbrock, der jetzt hier mit mir im Studio steht, hat sich das Ganze auch genau angeschaut. Stimmt. Und er hat auch jemanden gesprochen, der diese Maschine bedient und sich auskennt. Tobi, was war das denn da für ein Gerät, was wir gesehen haben?
Das war die RUS 800S und ich habe sie von der anderen Seite betrachtet und bin auch einigermaßen nah rangegangen und habe da auch ganz viele andere Leute gesehen, die sich das angeguckt haben, weil das schon echt eine coole Maschine war. Und wenn da eine coole Maschine in der Stadt ist, also ich habe gesagt, das war wohl die größte Baumaschine, die Castrop je gesehen hat.
Größer geht's ja auch gar nicht, in welche Richtung.
Genau, viel länger nicht, wobei natürlich die Maschine insgesamt, jetzt die 700 Meter, da war viel auch einfach abgelagertes Bahnschwellenmaterial. Also letztlich war es auch ein Transporter, aber der Zug war eben ultra lang und das konnte man vor allem dann sehen, wenn man entweder die Bahngleise entlang gelaufen ist, was man ja im Gleisbett erstmal so nicht tun darf, aber die Begleitwege nimmt, oder wenn man eine Drohne hat und die mal so in die Luft schickt. Das habe ich dann gemacht und da konnte man sehen, dass es wirklich irre lang war, das Teil von ungefähr Bahnübergang Dortmunder Straße unterm Altstadtring durch in der S-Kurve und so weiter. Also das war schon wirklich ganz beeindruckend und das haben wir uns dann, glaube ich, ja beide gleichzeitig von zwei unterschiedlichen Seiten ungefähr eine halbe Stunde lang angeschaut.
Ja, wenn man mal verstehen will, was da genau passiert ist. Also der Kern der Maschine, der lag relativ weit hinten und das war eine Konstruktion, die dafür da ist, die Schwellen zu tauschen. Schwellen, das sind die Dinger, die so quer unter den Schienen oder den Gleisen liegen. Richtig. Früher waren die immer so, in Comics sind die immer aus Holz, heute sind die aus so einem Beton. Und die waren jetzt bei uns halt ein bisschen morsch und die mussten irgendwann mal getauscht werden.
Naja, morsch würde ich jetzt nicht sagen, weil es waren schon Betonschwellen drin, aber die waren in die Jahre gekommen, sagen wir mal so. Also Holz wird morsch, Beton eher nicht, aber sie mussten ausgetauscht werden. 10.000 Stück insgesamt.
Krass, ne? Ja. Und diese Maschine, die hat quasi, also wenn man sich das so vorstellt, wie die an einem vorbeifährt, ich fand das total geil. Da hing vorne ein Typ unter der Maschine, der erstmal quasi die Schrauben alle abgemacht hat. Und dann wurde von der Maschine wurden die Gleise so auseinandergebogen, sodass man halt diese Schwellen freilegen konnte. Und dann kamen da so zwei Ärmchen, wie so ein Gabelstapler, gingen da durch den Schotter, der wurde dann abgesaugt. Und dann haben diese Arme das hochgehoben. Und dann, ja, keine 5 Meter weiter, wurde dann neuer Schotter rein und zack, die nächste Schwelle wieder drauf. Und alles vollautomatisch.
Nicht mal 5 Meter. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert zu dieser Maschine. Es sind insgesamt eine Baulücke von 3 Metern nur. In der Tat, dieses Auseinanderbiegen, das geht ja eigentlich auch nicht, weil da rollt ja gleichzeitig ein Zug drüber. Und wenn keine Bahnschwellen und kein Schotter da ist, wie soll das dann gehen? Aber tatsächlich, dieser Bauwagen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der liegt eben auf 2 Achsen, die ungefähr, weiß nicht, 6, 7 Meter oder 8 Meter auseinander sind. Und genau dazwischen befindet sich eben dieses aufgebogene Schienenstück, wo also die Spurweite, so heißt das ja bei Zügen, ungefähr verdoppelt ist. Also da kann kein Rad drüber rollen an der Stelle. Aber da eben finden diese echt spektakulären, automatisierten, wirklich nicht vollautomatisiert, aber ziemlich automatisierten Bauarbeiten statt. Ne?
Ja, also es liefen die ganze Zeit Bauarbeiter drumherum und guckten, was da passiert und so. Und dann gab es auch mal den Fall, diese alten Schwellen, die wurden automatisch hochgehoben und dann auf so einem Fließband sind die, ja, irgendwann so in Reihe standen die da und dann kam so ein anderes Gerät, was so über die Waggons immer hin und her
swuschte. Ein Kran.
Swuschte so ein Kran. Ja. Und der hat das dann geholt und ich hatte einmal den Fall beobachtet, dass eine der Schwellen zur Seite gekippt war.
Ah, okay.
Dann musste der Zug angehalten werden, dann haben sie tatsächlich aufgehört, weil sie ja keinen Nachschub mehr bekommen haben, weil da lagen ja noch welche. Und dann mussten erst irgendwie 6, 7 Leute diese Schwelle wieder richtig kippen und dann ging es erst weiter.
Stimmt, der Zug, das muss man auch sagen, der rollt dabei die ganze Zeit, ja, ne? Weil er nimmt ja immer die Schwellen auf, Schwellen auf, Schwellen auf, legt neue Schwellen rein, legt wieder rein, legt wieder rein und das so ungefähr in so einem Tempo, ja, kann man ganz schwer schätzen, aber weiß ich nicht, so 10 Zentimeter vielleicht in 30 Sekunden oder so. Man kann es sehen, wie er langsam rollt, ne?
Also ich habe das Ganze beobachtet vom Ende des Bahnsteigs am Bahnhof Süd und ich habe die, ich glaube, 15 Minuten lang beobachtet und sie haben in den 15 Minuten, glaube ich, insgesamt 10 Meter geschafft. Also ich habe mich nicht bewegt und irgendwann waren sie dann so mit mir auf einer Höhe irgendwann. Also das ist wirklich, langsam war es. Also es war langsam, aber total spannend, das sich anzugucken.
Genau, weil da noch so viel auch automatisiert ist. Du hast schon gesagt, die alten Schwellen werden über ein Fließbandsystem abtransportiert, die neuen Schwellen über ein anderes Fließbandsystem reintransportiert. Dann laufen ganz viele Bänder quasi komplett über diesem ganzen Baustellenüberbau und da wird der Schotter transportiert. Und der Schotter, du hast es schon gesagt, rausgesaugt, weiß nicht, ob das mit jetzt Luftstrom oder so, ich glaube eher auch so mit so einer Art Gabel oder Schaufel, wurde der Schotter aus dem Gleisbett quasi auf die Maschine gebracht, dann über Fließbänder nach oben transportiert, weiter transportiert und dann über so eine Rüttelplatte und andere Mechanismen letztlich und Wasser kam auch zum Einsatz gereinigt. Weil, und das hat mir der Fachmann, den du vorhin schon mal angesprochen hast, gesagt, der ganze Schotter, der rausgenommen wird, kommt an anderer Stelle auch wieder rein. Also es geht nichts, kein einziger Stein, hat er gesagt, geht da verloren. Aber es wird halt, ich sag mal, Müll und anderes Zeug, Wurzeln, was auch immer da jetzt so zwischen ist, über die Jahre da wächst oder da reingeworfen wird. Scherben, Flaschen, ist ja alles ganz furchtbar, was Leute denken, so einfach so ins Gleisbett gehört, wurde da rausgesiebt letztlich über so eine, ich sag mal, so ein Rüttelnetz. Also das Netz wackelte so hin und her und dabei gehen die Steine weiter, aber das kleine Material wird im Prinzip abgenommen und dann wird der Schotter an anderer Stelle hinter diesem ganzen Mechanismus eben wieder auf die Bahnschienen automatisch aufgebracht.
Heute am Freitag, als wir aufnehmen, da kann man wieder durch. Ich bin heute Morgen ganz normal zur Arbeit gekommen. Man muss dann da immer so durch den Zaun durch, aber da ist auch mit Absicht auf. Da steht immer einer, der guckt, dass man nicht links und rechts auf die Baustelle entwischt. Aber der Zug hat jetzt quasi nur eine Seite der Strecke gemacht, also die, die in Richtung Altstadt zeigt. Und ja, wir alle, die jetzt nicht dabei waren, aber unbedingt gucken wollen, wie diese Maschine im Einsatz ist, die wird irgendwann umdrehen und auf der anderen Seite wieder zurückkommen. Und dann haben alle nochmal die Chance, sich das anzuschauen.
Genau, letztlich wird ja die ganze RB43 zumindest zwischen Herne und Dortmund erneuert. Darum auch diese 10.000 Bahnschwellen. Und das dauert dann insgesamt in Summe, glaube ich, bis Ende April. Betrifft die Castroper Altstadt und den Bahnübergang in Merklinde, aber nur bis zum Ende der Osterferien. Also dann will man da tatsächlich mit den Bahnübergängen fertig sein. Da ist ja auch nochmal ein anderer Prozess drin, denn auf den Bahnübergängen selbst ist ja kein Schotter, sondern da ist eine Straße und da sind so Gummimatten, Hartgummimatten zwischen den Gleisen und so. Auch das wurde natürlich jetzt erstmal weggenommen und wird jetzt wieder neu eingebaut in naher Zukunft. Und die Bahnübergänge für den Straßenverkehr sollen dann nach den Osterferien, also so, ich weiß nicht, 6., 7. April wieder frei sein. Dann ist aber die Bahnstrecke insgesamt noch nicht fertig. Also die Sperrung auf der Bahnlinie der RB 43 dauert sogar tatsächlich noch bis Ende April. Und da fährt in dieser Zeit halt kein Zug, sondern dafür fahren Busse.
Den Schienenersatzverkehr, den hat unser Kollege Maurice Prior, den ihr ja auch schon ein paar Mal gehört habt, der hat den mal getestet.
Auch also, eine sehr schöne Geschichte.
Ja, das könnt ihr gerne lesen. Und wenn ihr unbedingt sehen wollt, wie diese Maschine sich durch die Altstadt gegraben hat, dann könnt ihr meine Videos gucken, Tobis Videos gucken. Wir haben da alle mit der Kamera drauf gehalten, Tobis Videos aus der Luft. Ich habe ein Zeitraffer-Video gemacht, wie das Ganze funktioniert. Das verlinke ich euch alles in den Shownotes.
Cool. Danke, Tobi. Gucke ich mir nochmal an.
Unser zweites Thema heute, das wird tierisch und auch für dieses Thema, da steht wieder mein Kollege Tobias Wegmorg hier mit mir, der schon thematisch anklingen lässt, worum es geht. Es geht um eine Ente, allerdings keine echte Ente, die kann eigentlich nicht quaken. Du könntest sie natürlich in Zukunft synchronisieren.
Vielleicht quietscht die so, wenn man die in der Badewanne hat oder so.
Also bevor die Hörer jetzt verstört sind, sollten wir einmal erklären, worum es geht. Es geht nämlich um die Castroper Ente. Und zwar ist das, wie beschreibt man das jetzt? Es ist eine lustige Social-Media-Schnitzeljagd, die so ein bisschen die Stadt in den letzten Wochen beschäftigt. Ja. Und es ist mal, ich habe es mit in den Podcast genommen, weil es mal was Schönes ist. Wir reden hier ganz oft über Probleme, über stirbt die Altstadt, Baustelle hier, EUV-Ärger da. Und das sind alles wichtige Themen, aber ich dachte, wir sprechen auch einfach mal was richtig Schönes.
Was Softes. Aber was offenbar irgendwie bis zu 1000 Leute also einigermaßen interessiert, denn die Castroper Ente, die ist noch gar nicht alt, die ist Anfang März erst aus dem Ei geschlüpft und hat schon 1000 Follower, wenn man Facebook und Instagram zusammennimmt.
Und was ist jetzt das Konzept? Was ist die Castroper Ente?
Die Castroper Ente ist ein kleines gelbes, wirklich sehr kleines gelbes Quietscheentchen und existiert in ungefähr 100-facher Ausfertigung und wird in Castrop-Rauxel an unterschiedlichen Orten angebracht von jemandem, der dieses kleine Spielchen quasi sich ausgedacht hat. Dann gibt es immer ein kleines Video oder ein Foto dazu, wo man so schemenhaft oder auch gut, also unterschiedliche Qualität, erkennt, wo die Ente sich befindet, und da kann man sie dann suchen. Also es gibt Geocaching zum Beispiel, das ist ja auch so ein Hobby, wo man mit einem GPS-Router, GPS-System nach Schätzen sucht. Ein bisschen so ist das, wie so eine Fotoschnitzeljagd. Man findet also ein neues Foto bei Instagram oder bei Facebook und kann sich dann auf die Suche machen, wo sich die Ente jetzt versteckt hat.
Ja, und mittlerweile ist das ja so quasi so ein richtig hochwertiges Paketchen. Also da findet man dann so eine kleine Tüte, wo natürlich die Castroper Ente drin ist, aber auch noch ein kleines Schild mit einem süßen Spruch. Und also es ist was allen Menschen, also ganz viele, die das finden, posten das dann auch direkt bei Facebook. Wir haben das jetzt schon mehrfach gesehen. Und die meisten sind total glücklich. Die schreiben sowas wie, ich hatte heute voll den blöden Tag. Und dann finde ausgerechnet ich diese Ente und sind völlig überschwänglich. Und also die Ente verbreitet bisher ziemlich gute Laune.
Ja.
Jetzt ist der Erfinder, der Macher hinter der Ente, zeigt sich bedeckt, er hält sich bedeckt, er so. Bleibt anonym. Aber du hast es geschafft, ihm ein kleines Interview zu entlocken.
Genau, erstmal vorweg, also ich dachte, ich war mir ziemlich sicher, das muss eine, weiß nicht, junge Frau sein, die das macht. Einfach so, weil ich dachte, so eine coole Idee irgendwie, das ist aber irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, weiblicher Touch, dachte ich. Und ich war ganz überrascht, als ich dann erfuhr, es ist ein junger Mann, Mitte 30, und mehr wollte er über seine Person aber nicht verraten. Schade. Aber ist ja eigentlich auch egal, denn die Sache zählt, und er selbst hat das als so ein kleines Kunstprojektchen bezeichnet, mit dem er einfach ein bisschen gute Laune verbreiten wollte. Genau das, was du ja auch ansprichst und was offensichtlich gut gelingt. Und die Ente sieht er so ein bisschen als kleinen Glücksbringer für die Menschen, die sie dann an den unterschiedlichen Orten finden. Genau, und er hat dafür auch spezielle Orte ausgesucht, also jetzt nicht irgendwo an einem Baum, den keiner erkennt, weil es irgendwie zigtausende Bäume gibt, sondern tatsächlich an einigermaßen bekannten Orten, wie jetzt hier dem Reithopbrunnen, da habe ich heute ein Posting gesehen, oder am Erinfördergerüst im Erinpark oder am Ickerner Marktplatz, also im Prinzip an unterschiedlichen Stellen und offenbar im ganzen Stadtgebiet. Also insofern dürfen wir gespannt sein, wo sich die Kastropper Ente demnächst versteckt. Ich habe schon mal geguckt an einer Stelle, ob sie noch da ist, und da war sie nicht mehr da. Also tatsächlich wird sie offenbar dann auch von Leuten mitgenommen.
Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ich mal eine finden würde. Also man könnte ja mal zum Beispiel, hier unsere Redaktion liegt ja im Lambertus, in der Lambertuskirche, so direkt davor, und dann zuerst uns Bescheid sagen.
Ja, ich wollte eigentlich gleich, wenn wir hier fertig sind, gehe ich mal zum Reiterbrunnen und gucke, ob sie noch da ist. Wobei, na, Reiterbrunnen ist schwierig, wir haben direkt das Café Extrablatt und andere Cafés da, und da war in den letzten Tagen unheimlich viel los, was ja total schön ist. Aber da bleibt natürlich so eine Kastropper Ente vielleicht auch nicht lange unbeobachtet mitten in der Innenstadt. Genau, also der Mensch, der das macht, ich sag mal Mensch, weil ich ja nicht weiß, wer es ist und das auch respektiere und akzeptiere, hat auf jeden Fall auch erzählt von einer Zuschrift, die ihn besonders, weiß ich nicht, bestätigt hat darin, diese Idee gehabt zu haben und das auch ein bisschen weiter zu betreiben. Er hat gesagt, da melden sich mehrere, aber eine Person hätte ihn besonders beeindruckt, die gesagt hat, sie wäre so ein bisschen irgendwie depressiv und hätte psychische Probleme, aber das hätte ihr richtig schön den Tag versüßt. Also möglicherweise genau das, was du meintest, oder noch jemand anders, der im Prinzip auf die gleiche Karte einzahlt. Es gibt auch ganz vereinzelt Kritik von, ich sag mal, Müll im öffentlichen Raum hinterlassen und so. Aber die Person hat mir auch gesagt, also wenn die Enten an den Standorten, an denen ich sie anbringe, über mehrere Tage oder Wochen da hängen bleiben, dann wird er auch mal hingehen und kontrollieren, ob sie noch da ist, und sie dann gegebenenfalls wegnehmen und woanders unterbringen. Auf dem Europaplatz war sie schon und ich weiß gar nicht, wo noch. Und tatsächlich, irgendwie macht das Ganze Spaß. Für mich jedenfalls ist es ein lustiges Spiel.
Ist denn ein Ende in Sicht, was die Kastropper Ente angeht? Also hat das Projekt einen Endlaufzeitpunkt?
Ja, wir haben jetzt so ungefähr 20, 25 Enten im Umlauf, von denen wahrscheinlich auch viele schon wieder weg sind. Und es werden, also mindestens 100 werden auf jeden Fall auf Lager. Das heißt also, wir können uns bestimmt noch ein paar Wochen auf neue Fotos und kleine Videos freuen. Das ist auch schön, sieht auch immer nett aus, weil die Person sich auch überlegt, die vernünftig in Szene zu setzen. So ein
die
bisschen
Bilder sind teilweise echt richtig,
so
richtig
im
schön.
Influencer-Style, jetzt ohne sich selbst zu zeigen, aber immer so ein bisschen mit Fotofiltern und ein bisschen cool, so ein nett geschnittenes Video und so. Also es sieht schon alles sehr hochwertig aus. Du hast auch das Tütchen und diesen Flyer angesprochen und so. Das ist jetzt nicht mal eben so irgendwie billig gemacht, sondern da steckt richtig ein bisschen Hand für, weiß ich nicht, Optik dahinter, und es macht einfach Spaß.
Ich hoffe ja, dass wir zwei noch ein Entchen finden werden. Du gehst jetzt zum Reiterbrunnen gucken, ob du noch eins findest.
Ja, und wenn es da ist, bringe ich es dir vorbei und dann schenke ich es dir.
Nein, dann tun wir es in die Redaktion, dann haben wir alle was davon.
Sehr gut.
Super, danke Tobi.
Danke Nora.
Und hier kommt noch ein kleiner Lesetipp für euch. Vor 20 Jahren, da wäre es in Kastrop-Rauxel fast zu einem schrecklichen Zugunglück gekommen. Ein Ingenieur hatte Metallplatten auf die Schienen am Bahnübergang in Bladenhorst gelegt. Nur weil der Lokführer im letzten Moment noch gesehen hat, dass da was auf der Strecke liegt, konnte er noch bremsen. Der Mann, der wurde kurz darauf festgenommen. Er ist Ingenieur und Familienvater. Warum er das getan hat, erfahrt ihr in einem Rückblick, den ich euch in den Shownotes verlinke. Da habe ich mir diesen alten Fall und auch den Gerichtsprozess nochmal genauer angeschaut. In den Shownotes findet ihr nicht nur diesen Text, sondern zum Beispiel auch die erwähnten Videos, die Tobi und ich von den Gleisarbeiten in Kastrop-Rauxel gemacht haben. Für viele dieser Texte, da braucht ihr ein RN-Plus-Abo. Wenn ihr schon ein Abo habt, ist das super, dann müsst ihr euch einfach nur anmelden und könnt euch die Videos anschauen und die Texte durchlesen. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann probiert es doch einfach mal aus. Ganz unten in den Shownotes, da findet ihr einen Link, über den ihr ganz unkompliziert ein Probeabo abschließen könnt. Dann kostet euch RN Plus die ersten 3 Monate nur 3 Euro, also 1 Euro pro Monat. Wir sind am Ende des Podcasts für diese Woche. Mir bleibt euch nur noch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen, was auch immer ihr vorhabt, ob ihr auf Entensuche geht oder nicht. Und wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder. Da ist zwar Karfreitag, aber einen Podcast, den bieten wir euch trotzdem mit allen aktuellen Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter. Glück auf!